bisher noch keine Training-Newsletters bekommen hat, kann sich noch eintragen, sodass wir ihm für diese Session den Training-Newsletter schicken. Wir haben da ein Formular sicherlich bei dem Buchtisch oder wo? Sie können zu Banu Nandini kommen. Ich glaube, es ist eine gute Idee mit diesen Training-Newsletters, nicht? Wenn man wird nochmal erinnert an das, was man gehört hat. Und Hare Krishna, komm, wir haben noch die besten Plätze für euch reserviert. Wie bitte? Lieber nicht so nah zu sitzen, falls du einschläfst. Ja, es ist schon gefährlich. Im Pfad zur Vollkommenheit, Chapter 9. Schreibt Srila Prabhupada über das Thema unseres heutigen Workshops, dass man im Geiste an einem heiligen Ort ist, folgendes. Er sagt, obwohl ich im Augenblick in Amerika lebe, ist mein Wohnort doch in Vrindavan, weil ich immer an Krishna denke. Obwohl ich in einem Apartment in New York sein mag, ist mein Bewusstsein dort. Und das ist genauso gut, als würde ich dort sein. Wohin ineinander, du schaust mich mit weit geöffnetem Mund an. Soll ich es nochmal wiederholen, der Einfachheit halber? Ja, ja. Ich sehe das, dass du. Also ich möchte vorher eigentlich noch eines sagen, was mir sehr auf dem Herzen ist. Mir fällt ja auf, und ich habe es öfters gesagt, dass ihr dieses Mal nicht ganz so überschäumend energievoll seid, wie ihr in den vorangegangenen Retreats war. Und ich mache mir natürlich Gedanken darüber. Die erste Adresse, wo ich nachfrage, ist bei mir, bin ich so schrecklich mies drauf, dass meine Zuhörer nur gelangweilt an mir vorbeischauen und mit starken Müdigkeitserscheinungen nur noch ans Bett denken? Oder was ist los hier mit dem ganzen Seminar? Und ich habe dann heute Morgen durch Madan Mohan, ich weiß nicht, ob der da ist, da hinten, eine Bestätigung gekriegt, ich habe das ja auch geahnt. Seht man, wir haben jetzt zwei ganz hohe Festtage hintereinander gehabt. Jamashtami, wo die meisten von uns ja, also was weiß ich, zwischen 1 und 2 Uhr wahrscheinlich ins Bett gegangen sind, nachdem sie all das nachgeholt haben am Passanieren, was sie den ganzen Tag nicht getan haben. Also sie werden schlimm. Und wenn man das nicht gewohnt ist und nicht so eine Nachteule ist wie manche von uns, dann bringt das den ganzen Plan durcheinander. Dann ist gleich darauf Prabhupads Vyasapuja gefolgt und am Montag schon musste die antreten und zum Seminar kommen. Das ist ein bisschen viel. Ach so, richtig. Das am Freitag, also am darauffolgenden Tag. Ne? Und das ist der ganze Grund. Madan Mohan, der ja energietechnisch alles Mögliche weiß, weil er Vastu-Berater ist, ne? Der um die Wohnenergien weiß, ne? Der hat gesagt, Du musst jetzt nicht mental sein, weil ich hatte schon gedacht, ich hole mir einen Strick und hänge mich irgendwo auf, so schlecht war ich diesmal. Nicht? Also er sagt, du musst nicht mental sein. Uns fehlt einfach ein Tag dazwischen, so entspannen, nicht? Oder was anderes tun. Sonst sind wir überdost. Gut, aber ich habe eine. Gut, ich denke, also das ist, was ich wahrnehme. Aber ich habe auch eine tolle Nachricht. Es ist manchmal sehr wichtig, eine Überdosis an Spiritualität aufzunehmen. Mehr als man gewöhnt ist, so in kleinen Häppchen verteilt übers Jahr aufzuteilen. Es ist manchmal wichtig, sich richtig voll zu spiritualisieren. Das ist wichtig. Und selbst wenn der Geist ein bisschen müde ist und ausruft, halt, das wird zu viel für mich, ist das trotzdem sehr reinigend. Wir müssen manchmal aus unserer Komfortzone herauskommen, auch aus unserer komfortablen Ausübung von Spiritualität. Und deswegen machen seit ganz vielen Jahrtausenden die Votis in Entsagung und Entbehrung auch freiwillig auf sich. Man nennt das Tapasya. Man kommt einfach nicht ohne ein Opfer im Leben auf die nächste Lebensstufe. Man kommt nicht dahin. Man muss, das ist der Preis, um von einer Level, von einer Ebene auf die nächste aufsteigen zu können. Das macht man nicht durch Muskelkraft. Da bezahlt man auch nicht ein Obolus an jemanden. Obolus heißt eine Spende. Sondern man nimmt ein Opfer auf sich. Ne? Sacrifice, ganz wichtig. Ganz wichtig, sonst verändert sich nie was im Leben und es bleibt so wie bisher. Es wird in den Schriften richtig gesagt, dass Krishna am Anfang der Schöpfung dem Menschen ein Sacrifice mitgegeben hat oder das Thema Sacrifice, ein Opfer mitgegeben hat, weil sie so ihre Vollkommenheit erreichen. Nicht? Und obwohl wir also schon zwei ganz starke spirituelle Tage mit ganz vielen spirituellen Eindrücken hinter uns haben, haben wir jetzt, lass uns mal verstehen, wir sind nicht der Körper und nicht der Geist. Also wenn der Körper und der Geist müde sind, das macht überhaupt nichts. Und der Geist querelt und wie so ein kleines Baby sich auf den Boden wirft und sagt, ich habe die Nase voll. Das macht nichts. Wir sind ja nicht identisch damit. Wir müssen es lernen, das zu beobachten einfach, wahrzunehmen, ohne uns davon beeinflussen zu lassen. Gut. Ich könnte euch da sehr viel drüber sagen, weil ich glaube in meinem Leben ganz stark an den Begriff Tapasya, das auf sich nehmen von einer Entbehrung, um ein höheres Ziel zu erreichen, und tue mich schon innerlich rüsten. Im Oktober geht es bei mir los mit meinem Vrata, mein Gelübde. Das ist etwas, was ich alljährlich mache, dass ich einen Monat richtig alles, was ich habe, gebe zu der Ausübung von spirituellen Übungen und nichts anderes mache den ganzen Tag. Das ist, ich glaube, dem habe ich zu verdanken, wo ich heute bin. Ich will damit nicht sagen, dass ich an einer besonderen Stelle bin, aber zumindest, dass jemand wie ich zu dieser Stelle kam, ist diesem Konzept zu verdanken. Nicht, dass man freiwillig für das Erlangen einer höheren Level ein Yagya ausführt. Gut, so Vrindavan, so hatten wir durchgenommen im Workshop, hat also diese unglaubliche Kraft, dass selbst die bewusste Befassung damit an einem anderen Ort uns die Vrindavan-Atmosphäre und den Nutzen des Vrindavan-Lebens zugänglich macht, dass man einfach Krishna bewusst ist. Und Prabhupada, der für uns wirklich das Beispiel in der Moderne ist für die Absorbierung ins Krishna-Bewusstsein, sagt, dass er seine Kraft wirklich aus Vrindavan zieht. Er hat dort ja für etliche Jahre gelebt als ein entsagter und unbekannter Mönch. Nun, wie kann man sich diese große Kraft von Vrindavan erklären? Darüber haben wir auch etwas angedeutet. Dieses Boma Vrindavan, also Vrindavan auf der Bhumi, auf der Erde, zieht seine Kraft aus dem Goloka Vrindavan heraus. Diese Plätze sind miteinander verbunden und so energetisiert, also diese in der spirituellen Realität liegende Vrindavan, das Vrindavan, das Vrindavan hier, was in dieser Welt wieder zu finden ist. Und so ist es möglich, das Vrindavan diese Kraft hat. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Auch wenn die Sonne durch einen Vorhang hindurch scheint, scheint sie dennoch und ist sichtbar. Wenn die spirituelle Welt durch Vrindavan hier in dieser Welt kommt, scheint sie dennoch dahin durch. Und in Vrindavan kann man eben die Sonne, die im Westen total bedeckt ist, die spirituelle Welt, die total bedeckt ist, sehr, sehr klar wahrnehmen. Ist wie so ein dünner Vorhang. Ich würde mal sagen, habt ihr noch traditionelle Räume altmodisch eingerichtete Räume? Also zu meiner Zeit war es so, dass man so einen dünnen Vorhang hat. Man nannte ihn den Tagesvorhang. Die Tagesgardine, sagte man. Und dann war drüber ein ganz dicker Vorhang. Das war, ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Nachtvorhang? Nennt man so. So, während des Vrindavan ist so wie die Tagesgardine, wo also sehr viel Sonne durchscheint. Die westliche Welt ist wie die Nachtgardine oder der Nachtvorhang, wo kaum Spiritualität durchkommt. Aber wie wir heute gehört hatten von bei dem Austausch, den ich mit Syamananda hatte, kann man auch hier im Wasser und in der Fähigkeit der Menschen, sogar in der Literatur, ein bisschen kann man Krishna erkennen und braucht deswegen nicht paranoid zu werden in der westlichen Welt. Oh, sie ist mir so feindlich gesonnen. Wir müssen unser Bewusstsein hier halt ein bisschen erheben, um Krishna, der nicht so ganz so deutlich zum Vorschein kommt wie in Vrindavan, dennoch zu erkennen. Wir müssen da die Hilfe der Gita nehmen und der Heiligen Schriften und eine bewusste Bemühung machen. Aber in Vrindavan kann selbst ein Materialist sofort mit Krishna in Kontakt kommen, weil es eben wie eine Tagesgardine wirkt. Da kommt wirklich ganz viel durch. Vrindavan kann man aber nun, und das ist mir sehr wichtig, das ist der zweite Punkt, auch in der westlichen Welt kontaktieren. Bhaktivinoda Thakur hatte in einem Lied drüber gesprochen, wie nämlich Vrindavan bei sich zu Hause aufgeht wie die Sonne. Er sagt, mein Zuhause wird transformiert in Goloka Vrindavan, wenn ich sehen kann, wie Radha und Krishnas Verehrung dort ausgeübt wird. Also durch devotionale Praktiken, von denen wir euch eine vorstellen möchten heute, in Bezug auf Dharmvasa, ist es tatsächlich möglich, dass auch wenn der Nachtvorhang zugefallen ist, auch wenn wir im Westen sind, Radha und Krishna zu sehen. Man muss sich einmal mit Radha und Krishna verehren durch Verehrung. Wenn man Vrindavan auch nur mental berührt, sich nur daran erinnert, Vrindavan verehrt, sich einfach connected, dann kann uns dies Vrindavan zum höchsten Vrindavan bringen. Und da wollte ich euch einen Text vorlesen. Oh, hier ist er. Er hat gesagt, dieser Text sagt, wenn man im irdischen Land von Vrindavan lebt oder von Vrindavan hier auf der Erde, trägt das reinigende Vrindavan auf der Erde ein zum höchsten Reich Vrindavan in der spirituellen Welt. Wenn man Vrindavan nur berührt, und wir werden euch nachher etwas mitgeben, wir werden euch umgerechnet ungefähr 3 Billionen Euros mitgeben, jeden für euch. Wenn man Vrindavan berührt, wenn man Vrindavan sieht, wenn man nach Vrindavan reist, wenn man über Vrindavan meditiert oder ihm einfach nur Ehrbietung darbringt, wenn man über Vrindavan singt, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Den Staub auf dem Kopf trägt oder eine, nur eine x-beliebige Beziehung mit Vrindavan hat, wird man durch dieses Vrindavan zum Vrindavan in die spirituelle Welt getragen. Es ist praktisch ein Lift, Vrindavan, den man sogar mental betreten kann. Wie sollen wir jetzt über Vrindavan nachdenken oder meditieren? Es gibt einen großen Devotee, sein Name ist Narottam Das Thakur. Er wurde geboren in Khetori Gram, also in Bengalen, und hatte als junger Mensch, als junger Mann, den starken Wunsch, Vrindavan zu besuchen. Sein Vater und seine Mutter jedoch, König und Königin, waren sehr besorgt um Narottam. Sie dachten, wenn der einmal nach Vrindavan geht, der ist schon jetzt so ekstatisch immer, der wird überhaupt nicht zurückkommen mehr zu uns. Und so haben sie, als sie sahen, wie seine Neigung, Vrindavan zu besuchen, stärker und stärker wurden, sein Zimmer mit eisernen Gittern verschlossen und ihn als Gefangenen behalten. Trotzdem gelang es Narottam, seinen Raum zu verlassen. Und er nahm dann, das war in einer Nacht, dann nahm er sein Bad im Ganga und ging dann nach Vrindavan. Und in Vrindavan hat er dann sehr wichtige devotionale Literatur geschrieben, die fast sowas wie ein Guidebuch, ein Richtungsbuch ist für die Ausübung des spirituellen Lebens. Wenn ihr Krishna bewusst werden wollt, so sagt er einmal, Gorkeshwardas Babaji, braucht ihr nur 3 Rupien.
Was?
Ja, denn 3 Rupien kostet es, um auf dem Marktplatz eine Kopie von Narottam Das Thakurs Prarthana zu erstehen. In diesem Prarthana nun schreibt er in einer Liederform, was er in Vrindavan erfährt. Und ich glaube, wir können von ihm lernen, wie wir durch Vrindavan hindurchgehen können. Er schreibt also, es ist jetzt wirklich ein sehr devotionales Gedicht. Ich möchte euch bitten, zuzuhören und vor allen Dingen ja in die Stimmung reinzukommen. Wann werde ich alle materielle Sinnbefriedigung aufgeben können und nur ein Wassertopf, ein kleines Tuch und zerrissene Gewänder brauchen? Wann werde ich tiefe Anhaftung für Krishna entwickeln und in einem Waldhain von Bratsch leben? O Lord Hari, wann wird dieser glücksverheißende Tag in meinem Leben eintreffen? Wann wird der Tag kommen, wo ich wie ein Mönch in Vrindavan wandere und am Ende des Tages nur ein paar Früchte und Wurzeln esse? Diese Wurzeln sind so wie Süßkartoffeln, nicht, die auch eine Art Wurzeln bilden. Wann werde ich mein Bad in der Yamuna nehmen, in liebevoller Ekstase? Und wann werde ich in Vrindavan wandern, mit meinen Händen in die Luft gehalten und dabei laut rufen, O Radha!
O Radha!
O Krishna!
O Krishna!
So wie ich den heiligen Ort Sankit sehe, den Treffplatz, wo Radha und Krishna zusammengekommen sind, werde ich dort auf dem Boden voller Liebe mich herumdrehen und wenden und das Feuer, was mein Leben aufzehrt, wird ausgelöscht werden. Ich werde laut rufen, wo ist Sri Radha?
Wo ist Sri Radha?
Mein Herz und meine Seele. Und wo ist Giridhara Dhari?
Und wo ist Giridhara Dhari?
Mein geliebter Herr.
Mein geliebter Herr.
Dann werde ich mich unter einen Baum in einem Madhavikunj hinsetzen. Und ich werde dem männlichen und weiblichen Papageien zuhören, wie sie liebevoll über die Spiele von Radha und Krishna singen. Ihr müsst das mal erleben. Sie einfach unter so einem Baum hinzusetzen, da sind dann diese Papageien und dann fangen die an mit ihrem... Da erzählen sich viele solcher wichtigen Themen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und während du dem zuhörst, hörst du natürlich, wie eben durchs Mikrofon, nur das Gezwitscher von Papageien, aber du spürst einfach, dass da Radha und Krishna gegenwärtig sind. Und während ich den ganzen Tag dem Gespräch der Papageien lausche, wird mein brennendes Herz endlich Erleichterung finden. Wann werde ich Govinda Gopinath sehen und Srimati Radhika, wie sie glücklich zusammensitzen auf einem Thron aus Juwelen. Der arme Narottam betet darum, solch eine rare Vision zu haben. Ich denke, was wir von Narottam in unser Leben übernehmen können, ist, dass wir uns in gleicher Weise, wie er es hier ausdrückt, danach sehnen, einen Kontakt mit Vrindavan zu haben. Man kann sich erinnern an bestimmte Orte oder einfach nur an die Gemütsstimmung, Krishna dienen zu wollen. Ein anderer großer Devotee, hat beschrieben, wie man in Vrindavan residieren kann, auf innerliche Art und Weise. Ich muss mal sehen, wo ist vielleicht hier. Ich habe so, hier. Das kommt jetzt noch gar nicht. Und mit diesem Dokument werden wir den Workshop dann beenden und etwas sehr Schönes machen. Wer von euch hat den Namen Raghunath Das Goswami noch nicht gehört? Kein Problem. Aber in gewisser Weise, also wenn du jetzt von ihm hörst, wirst du denken, ich muss mehr über ihn erfahren. Raghunath Das Goswami kam aus eines der wohlhabendsten Familien der damaligen Zeit. Wir können uns das nicht vorstellen, wie wohlhabend seine Eltern waren. Nur so viel ist zu sagen, sowohl sein Vater als auch sein Onkel haben alle Devotees, das waren Tausende, finanziell erhalten. Sie haben also für die gesorgt. Manche von euch sorgen vielleicht für zwei Kinder. Ein Kind kostet, bis es allein geht, 150.000 Euro. Das muss man erstmal verdienen, aber das machen manche von euch, kein Problem. Madhu Mati ist bereit. Aber die haben sich gesorgt für Tausende von Erwachsenen, die viel mehr gegessen haben als die Kinder. Und war also als eines der wohlhabendsten Familien. Er wurde dann aber, hat sich dem entzogen, weil es nicht sein Leben war, und ist eines der bedeutendsten Asketen unserer Zeit geworden. Stellt euch einmal vor, er hat nur 1,5 Stunden am Tag geschlafen. Wir sind schon müde, wenn wir immer einmal Jamashtami überstehen müssen. Jeden Tag 1,5 Stunden. Das kann man sich nicht vorstellen, war das Sonderin. Ne? Mit anderthalb Stunden wärst du, glaube ich, genauso wie ich, zu nichts mehr zu gebrauchen. Anderthalb Stunden. Und wisst ihr, wie viel er zu sich genommen hat? Nur so ein kleines Blätterbecherchen voll aus Buttermilch. Am Tag. Nicht mehr. Keine Sweets. Keine Pizza. Keine Sachis. Kein Reis. Nicht mal Kichererbsen. Nur ein Glas Cha, sagt man, Buttermilch, hat er getrunken. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist unvorstellbar, wie man das überleben kann. Und ihr möchtet fragen, und wie alt ist der Gute geworden? Recht alt, also über 80. Und er hatte... Er hat ein unglaubliches Regiment, er hat viel meditiert am Radakund, ganz viele tolle Bücher geschrieben, die wir haben. Und eines der Bücher, die er verfasst hat, heißt Mana Shiksha. Mana Shiksha übersetzt ins Deutsche heißt Unterweisung an den Geist. Diese Unterweisungen bilden immer den Kern einer spirituellen Ausrichtung. Zum Beispiel gibt es ganz viele solche Bücher in den unterschiedlichen Übertragungslinien des Buddhismus. Die heißen auch alle Mana Shiksha. Was sage ich, wie forme ich und wie bilde ich mich innerlich aus? Dieses Mana Shiksha gibt uns eine Guideline, wie wir in Vrindavan leben können. Und ich möchte Manditangi bitten, das aufzuschreiben, während wir, dass man es verfolgen kann, so, also mitzuschreiben. Ich weiß nicht, ob rot klar genug ist. Ich glaube, es ist besser, wenn du schwarz oder blau nimmst, weil manchmal sind die nicht mehr so fit, diese Stifte, und wenn das rot ist, dann verfällt das so. Wir warten mal, bis die... wie bitte? Gibt es denn was? Sonst zur Not kann man es auch abreißen und dann einklemmen, aber ich weiß nicht, ob das so ein Klemmflipboard ist. Alles vollgeschrieben.
Von der anderen Seite...
Ja, oder richtig, Bhanunandini, wir können es umdrehen von der anderen Seite. Ich weiß, aber wir brauchen noch was anderes. Willkommen. Ja. Ja, ach, das ist so ein Klemmding. Super. Ja, ich hätte mich auch gewundert, wenn es in der Schweiz ein unklemmfähiges Flipchart wäre. Er sagt, das allererste, um in Vrindavan zu residieren, ist, dass man seinen Stolz aufgeben muss. Den Stolz aufgeben. Ja.
Ich bin nicht sicher, ob ich richtig Deutsch...
Du schaffst das, du bist gebildet.
Den Stolz aufgeben.
Den Stolz aufgeben. Du bist gebildet und außergewöhnlich talentiert. Was ist mit Stolz gemeint? Wir im Westen haben mit dem Damm, mit dem Main-Damm, mit ein bisschen was anderes... Es hängt so mit der Identifizierung mit dem Körper zusammen. Man muss ein bisschen Pratyahara praktizieren, sich zurückziehen vom Geiste und vom Körper und sich als ewiger Diener Krishnas sehen können oder als Dienerin Radharanis. In den Vaishnava-Schriften sagt man immer so, ich bin... Sorry! Ein verloren gegangener Diener, der ist jetzt in Vrindavan, der sucht nach seinem Herrn und seiner Herrin in Vrindavan. Nicht so? So gibt man den Stolz auf. Der zweite Punkt, den er gibt, ich würde euch, weil das Eingangstor zu sein scheint, einfach bitten, euch zueinander zu kehren jetzt und euch und etwas zu diskutieren. Die Frage, die ihr diskutiert, bitte beschreibt eurem Nachbarn, wie es euch schon mal gelungen ist, die Identifizierung mit dem Körper und eurer Rolle aufzugeben und euch wirklich als Diener Gottes zu sehen. Ist das zu schwer? Aber das ist doch das ABC. Das ist nicht schwer. Dann lass uns das mal einfacher ausdrücken. Gebe den Stolz auf. Ja, was versteht ihr darunter, die materielle Identifizierung aufzugeben? Da kommen wir der Sache schon näher, oder? Oder so, noch anders. Hier haben wir es, Kinder. Ich weiß genau, was ich will, aber nicht, wie ich es ausdrücken soll. Was können wir tun, um die materielle Identifizierung aufzugeben? Wisst ihr, was das ist, materielle Identifizierung? Ich denke, ich bin das und das und das und ich habe Recht und ich bin einfach das, was eigentlich nur eine Identifizierung ist. Was können wir tun, um die materielle Identifizierung aufzugeben? Ist das eine gute Frage? Die hat es irgendwie in sich, oder? Ilona, du schaust mich so verzweifelt, so ratsuchend an. Also, das geht. Madhu Priya, ihr löst das unter euch. Nicht? Es geht los. Oder zu Divya Singer, genau. Der gefährliche. I'm going to go to the next one. when you got the sauce for the ragi. Remember? That was intense. Yeah. I also feel in service we give up the false ego, and especially in tolerating circumstances. Like, I often find, I don't want to talk to these people any longer. I just want my own time now. And then I say, anyways, I'm only a servant. And then I do. Ein wichtiges Thema, oder?
Ja.
Das berührt uns. Ich möchte euch zwei Tipps geben, wie man den Stolz auf einer täglichen Basis langsam so ein bisschen zu Staub werden lassen kann. Das eine ist, dass man einfach toleriert. Wenn Dinge kommen, die nicht so in den eigenen Plan hineinkommen, dass man dann nicht aufbegehrt, sondern toleriert. Das ist, Chaitanya Mahaprabhu spricht darüber in seinem dritten Shloka, dass man diese Toleranz übt. Ich glaube, für einen spirituellen Menschen gibt es kaum etwas, was so wichtig im spirituellen Leben ist, also im Umgang mit alltäglichen Dingen in dieser dualen Welt, wie das Üben von Toleranz. Krishna spricht auch darüber, dass er sagt, man sollte Glück und Leid tolerieren und gleich bleiben in beiden, ähnlich so wie man die Jahreszeiten, also Sommer und jetzt kommt Winter, toleriert. Wenn du jetzt denkst, ich möchte noch weiter Sommer haben und dich protestmäßig mit Sonnenbräunen T-Shirt anziehst, nicht? Du musst tolerieren, es ist jetzt Winter, du musst dich dementsprechend einrichten darauf. Und so ist es mit Glück und Leid. Man soll da nicht so drauf reagieren und nicht so empfindlich sein, sondern es tolerieren. Und das Zweite, um Stolz aufzugeben, das hilft mir in meinem spirituellen Leben persönlich sehr, ist, dass man sich einfach als ein Diener sieht. Als ein Diener Krishnas und ein Diener seines spirituellen Meisters. Dann kann man Dinge tun, die man sonst nicht tun würde. Nicht, wenn man in der Herrenattitüde ist, wie sagt man das, der Herrenhaltung, ist das was ganz anderes, als wenn man in der dienenden Haltung ist. Mir geht das sehr oft. Jetzt zum Beispiel bin ich am Ende einer Tour, die mega anstrengend für mich war. Und ich muss jetzt morgen bin ich schon wieder in London. Ein ganz wichtiges Treffen, muss noch einen Vortrag vorbereiten. Mit ganz wichtigen Leuten. Auch ein Freund von George Harrison ist dabei. Und wir machen so ein Programm Meditation for the Nation. Und alles in mir sagt so, also wenn es nach mir geht, würde ich wirklich gerne an den Neuruppiner See gehen, in mein kleines weißes Ruderboot steigen, ablegen von der Küste, niemanden, nicht einmal Sharanga Thakur sagen, wann ich vorhabe zurückzukommen, wenn ich überhaupt zurückkomme, und einfach auf dem See singen, chanten, beten und so weiter. Aber ich gehe nach London in der Haltung, ich bin ein Diener. Ich versuche, Prabhupada zu dienen und dann habe ich auch Enthusiasmus und Kraft. Also ich bin ein Diener, das hilft, so das eigenbestimmte Ego, das eigenbestimmte Denken aufzugeben. Also Toleranz, ganz wichtig für einen Devotee in dieser Welt, wo sich immer Tag und Nacht und Glück und Leid und Umstände einfach abwechseln. Und auch das Zweite, diese dienende Haltung annehmen. Auch im Umgang mit anderen. Ich bin ein Diener der Vaishnavas. Ach, jetzt kommt noch einer mit seinem ganzen Leben und all den Problemen. Toll, komm her, setz dich hin. Ich bin dein Diener. Und so weiter. Das ist ganz wichtig. Also, und hilft vor allen Dingen, es wirkt. Die zweite Unterweisung ist Hingabe an den Guru. Diese Hingabe ist etwas sehr Interessantes. Es gibt ein deutsches Sprichwort. Wer den eigenen Geist als Guru hat, hat einen Dummkopf als Guru. Wir brauchen hier noch eine russische Übersetzung. Stimmt, oder?
Ja, ja.
Hat Victoria gut übersetzt?
Ja.
Wer den eigenen Geist als seinen Lehrer ansieht, als seinen Führer, der hat einen Dummkopf, aber man kann sich nicht immer auf ihn verlassen. Habt ihr das auch schon gemerkt? Er sieht Dinge oft falsch. So in die Welt unseres spirituellen Lehrers einzutauchen und die Welt aus dieser Perspektive zu sehen, das ist die zweite Unterweisung für jemanden, der in Vrindavan Dham leben will. Es heißt auch in den Schriften, dass wenn man ein Vergehen gegen den spirituellen Meister macht, der einem das heilige Dham offenbart hat, ist das erste Vergehen gegen das Dham. Das dritte, Hingabe zum spirituellen Reich von Braja Dham. Ich werde das gleich erläutern. Willst du es nochmal hören in deutscher Sprache? Hingabe zum spirituellen Reich Braja Dham. Also ich muss dich aber, du bist so gut in Deutsch, Mann, die Tangi, wirklich, du bist meine Neuentdeckung in deutscher Sprache. Zum Reich, ja. Ja. Braja Dham, genau. Ich habe hier ein sehr interessantes Beispiel, was ein bisschen Licht darauf wirft. Ihr wisst, als der Minister Akura in alter Zeit nach Vrindavan kam, hat er ein Beispiel gegeben, wie man in Vrindavan sich aufhält. Er war auf seiner Kutsche, einer goldenen Kutsche, brandneu wird gesagt, kam nach Vrindavan und sah den Staub und erkannte im Staub die Fußabdrücke von Krishna. Da sprang er von der Kutsche herunter und obgleich ein feinste Seide eingehüllt war, schmiss er sich in den Staub von Vrindavan und rollte sich in den Staub herum, indem er laut ausrief. Ah! So, dies ist der Staub von den Lotusfüßen meines Meisters. Ah! Das wird so richtig hier in den Text im Bhagavatam gesagt. Shukadev Goswami kommentiert, das Ziel des Lebens für alle Wesen ist diese Ekstase. Dass du dich wirklich hingeben kannst zu Krishna, so begeistert bist und sagst, ah, hier ist der Staub von den Lotusfüßen meines Meisters, das Ziel des Lebens, so sich zu erhalten. Und da ist klar, da muss man erstmal diesen Selbstdünkel aus dem Kopf kriegen. Ich bin Minister, ich habe hier diese tolle Seidenkleidung, vielleicht nimmt die ungünstige Falten, wenn ich mich da niederlege, oder wird schmutzig, wenn da gerade eine Kuhflade ist. Nein, ganz egal. Wer immer du bist, was immer du bist, hier ist Krishna, etwas, was von Krishna kommt. Diese Hingabe zum Heiligen Dham von Braj. Vishwanath Chakravarti Thakur schreibt dazu, Akura gab jeglichen falschen Stolz auf, indem er sich in Krishnas Fußstaub rollte. Dies ist das Ziel des menschlichen Lebens. Einen Stolz aufzugeben und wirklich dahin zu kommen, ich bin ein Diener von Krishna. Und das auch zu schätzen. Nicht, wenn man einen so gütigen Herrn hat, der so voller Vergebung ist, der so mächtig ist, alles Karma zu absolvieren, was wir haben, wenn wir uns ihm hingeben, dann ist man sehr dankbar und ist sehr, sehr, sehr begeistert. Im Mittelalter war es so, dass die Ritter, wenn sie sich, die Ritter haben sich immer unter den Dienst einer Edelfrau gestellt. Kennt ihr das? Da gab es diese Edelfrauen, ganz edle und nobel geboren, meistens hatten sie so eine spitze Haube auf und dann so ein Schleier. Und war es in Deutschland üblich, dass die hatten einen Ritter, der sich für sie einsetzte und sie beschützte auf Wegen und ihre Anliegen durchsetzte. Und diese Ritter haben dann als Zeichen ihrer Hingabe das Badewasser der Edelfrau getrunken. Etwas, was ich nicht unbedingt vorschlagen möchte für den Grihastha-Ashram. Das ist nicht nötig, aber es war ein Zeichen des Respektes für die. Nicht? Und es tut mir jetzt leid, dass ich so europäisch bin. Schaut schon ganz entsetzt auf mich. Also vergessen wir dieses Beispiel, wenn es nicht gut ist. Es geht darum, diese Haltung eines demütigen Dieners anzunehmen. Nicht? Und das in Beziehung zu Krishna sollte uns leicht fallen. Das zweite Offense, was man auf diese Weise auch vermeidet, ist es, ein materielles Konzept vom Heiligen Darm aufrechtzuerhalten und zu denken, das ist ein Ort wie jeder andere auch. Deswegen zeigt man Respekt und Achtung und auch Hingabe zu Bratstaben. Und nicht nur zu dem Darm, sondern auch denen, die dort leben. Das ist der vierte Punkt, wenn du es bitte aufschreibst, Manditangi. Hingabe an die Bewohner von Braj, die da wohnen, an alle Vaishnava-Geweihten des Herrn und an die Sattvika-Brahmanas. Die Bewohner Brajas, das war das erste, alle Vaishnava-Devotees. Und das dritte an die Sattvika Brahmanas, also Brahman, die sattvisch lebten. Rotis? Toll. Also wirklich, du schreibst wirklich wie eine lebenslange Sekretärin. Du hast auch als Sekretärin gearbeitet, glaube ich, oder? Ein paar Jahre, ja. Sattvika Brahmanas. Oder Brahmanen kannst du in Deutsch schreiben. Es ist sehr wichtig, wenn ihr im Darm seid, dass ihr also dem Darm Respekt bringt, aber vor allen Dingen auch den Leuten, die dort leben. Deswegen haben wir so fantastisch, also es ist für mich eine Neuentdeckung, ich hoffe, ich langweile euch nicht, aber mit dem Witwenprogramm und den, wir tun ja auch, also nicht nur Witwen, aber so haben wir angefangen, aber wir wollen das immer mehr erweitern. Das ist so förderlich fürs spirituelle Leben. Das ist unglaublich. Ich glaube, wegen den Segnungen, die man kriegt. Ne? Ja. Prabhupada hat es einmal vorgemacht, was es bedeutet, Respekt vor den Bewohnern Vrindavans zu haben. Es gab in dem Zimmer, in dem er lebte, es war bevor er nach Amerika kam, also wohl 64 oder so. Sorry. Das ist mir schrecklich peinlich. Da gab es in seinem Zimmer viele Spinnen. Und es kam jemand mit so einem Jaru, so einem Reisigbesen, herein und wollte die Spinnen so wegfegen und die Spinnengewebe zerstören. Papa sagte, nein, auf keinen Fall. Diese Bewohner waren schon vor mir da. Ich bin erst später dazu gezogen. Auf keinen Fall können wir ihnen ihre Behausung zerstören oder sie in Schwierigkeiten bringen. Einmal, hört euch das mal an, zu diesem Thema, Respekt gegenüber den Bewohnern, und das tut eben auch die Tiere mit einbeziehen. Einmal gab es ein Problem im Radha Damodha Tempel. Eine Affenfrau, also eine Äffin, sagt man, stahl immer das noch nicht geopferte Gemüse. die ist immer in die Küche eingebrochen mit einem Riesengeschrei. Die westlichen, die Bullis sind nach links und rechts gesprungen und da hat sie sich den Blumenkohl und die Auberginen unter die Arme gesteckt und ist davon getürmt. Ne? So, die Bullis wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Die hieß Hladini, diese Äffin. Und schließlich sagten die Devotees, Prabhupada, da ist diese Äffin, wir haben ihr den Namen Hladini gegeben, die Glückselige. Die also immer in die Küche einbricht und laufend das Gemüse stiehlt. Prabhupada hat gesagt, ich kümmere mich drum. So. Wir alle dachten, die normale Behandlung von Affen ist, die also too much sind in Vrindavan, ist, man greift sich einen, bindet ihn an den Hinterfüßen fest und hängt ihn am Baum. Das zerstört ihn nicht. Und dann wissen aber die anderen, zetert er und schreit, und dann wissen die anderen, wir kommen besser nicht in die Nähe, hier wird man an den Hinterbeinen aufgehängt. Das ist die normale Art, mit Affen umzugehen, die too much sind, die zu viel sind. Die schneidet man dann los von den Stricken und dann kommen sie, dann wissen sie, okay, hier gehe ich nicht hin. Aber Prabhupada löste das anders. Einmal kam Yamuna und Hayagriva und kam so dazu, so diese in Prabhupads Raum, und es hatte so eine Seitentür. Und sie sahen, wie Prabhupad mit Hladini sprach. Und zwar sprach er in diesem Affen-Dialekt. So ungefähr. Und die war ganz ruhig. Die war immer so. Also. Es ist relativ ruhig, also immer so hoch und runter gekommen. Kennt ihr diese Bewegung der Affen? Er hörte aufmerksam zu, nahm das zur Kenntnis, dass Prabhupada ihr sagte, es geht jetzt einfach nicht, das ist Krishnas Burger, es muss zu Krishna geopfert werden, das kannst du doch nicht stehlen. Du stehlst das von Krishna weg, was machst du denn? Keine Art. Und dann ist Hladini einfach nicht wiedergekommen. Sie hat das verstanden, das geht nicht. Das ist Krishnas Burger, kann ich nicht stehlen. Nicht? Wie findet ihr das? Nektar, ne? Das haben die gesagt, Prabhupada konnte also verschiedene Sprachen sprechen oder kommunizieren auch. Ne? So Respekt vor allen Bewohnern, selbst den Affen. Das ist ganz wichtig. Also, wenn man das dritte Vergehen ist auch, dass man, es ist interessant, wie Raghunath wirklich auch mit den 10 Vergehen arbeitet. Das dritte Vergehen ist es, gewalttätig zu sein gegenüber irgendwelchen Pilgern, die im Darm wohnen, oder zu denken, sie seien gewöhnliche Menschen oder in diesem Fall gewöhnliche Tiere und Spinnen und so weiter. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn ihr den Devotees eben auch dort hilft, indem ihr ihnen Gamshas gibt oder Tilak, etwas, was sie brauchen können und so weiter. So kriegt man die Barmherzigkeit Krishnas. Das fünfte ist Hingabe an den heiligen Namen des Herrn. Und dann sind wir fast durch. Sehr gut, Nadaran Priya. Heiligen Namen des Herrn. Du schaffst es, Manditagi. Du schaffst es. Namen des Herrn. Heiligen Namen. Nordpol des Herrn. Wenn du dem heiligen Darm bist, entweder physisch oder unphysisch, also in Gedanken, ist es sehr wichtig, dass du dich dem heiligen Namen zuwendest. Darmwasser oder zu wohnen in dem heiligen Namen bedeutet Namwasser. Und Bhaktivinoda Thakur hat dazu einen tollen Kirtan geschrieben, den ich gleich mit euch singen werde. Das heißt, du sollst Zuflucht suchen mit feuchten Augen so sagt er, die feucht sind vom spirituellen Rasa, den du erfährst, und durch das Land von Vrindavan gehen, jeden Tag. Also du sollst Zuflucht suchen, indem du diese Namen, die wir gleich chanten werden, chantest und dann durch Vrindavan wandert. Und dich dabei dann mit einem gereinigten Herzen an die Spiele von Radha Govinda erinnerst, wie sie während der verschiedenen Tageszeiten stattfinden. Das ist wirklich, die großen Devotees, die ihr im Heiligen Dharma sieht, die gehen, wandern und singen dabei verschiedene Namen des Herrn. Habt ihr sie schon mal gesehen? Man sieht die so, man geht so, und plötzlich kommt jemand, hört man aus der Ferne, die können unglaublich schnell gehen, weil die wirklich das als regelmäßige Praxis haben. Manche umkreisen dreimal am Tag Govardhan. Das sind also keine westlichen Theoretiker. Nicht? Die sind wirklich devoted. Das ist, wie viel ist das? Dreimal 24 Kilometer, wie viel ist das? 72, no problem. Barfuß behalten. Und dann hört man sie singen. Meistens gehen so, einer sagt immer, Lati, Lati, Lati. Dann hört man schön schnaufen im Hintergrund, wie so ein D-Zug. Lati, Lati, Lati. Fährt an einem vorbei. So, das ist eine ganz autorisierte Art und Weise, weil man sich ja Pada Sevanam, man dient ja den Lotusfüßen des Herrn. Und dies ist hier der Kirtan. Falsch. Radha Damodaro. Radha Damodaro. Radhika Madhavastata.
Radhika Madhavastata.
Vrishabhanu Kumari cha.
Vrishabhanu Kumari cha.
Tata Gopendra Nandana.
Tata Gopendra Nandana.
Govindasya Priya Sakhi.
Govindasya Priya Sakhi.
Gandava Bandavas Tata.
Gandava
Bandavas Tata. Nikunjana Garo Goshta.
Nikunjana Garo Goshta.
Kishora Jana Shekaro.
Kishora Jana Shekaro.
Vrindavana Dipo Krishna.
Vrindavana Dipo Krishna.
Krishna Valaparadika.
Krishna
Valabha Radhika Priyo.
Valabha Radhika Priyo.
Vrindavanendra Gopal.
Vrindavanendra Gopal.
Yes. Das sind so, ist ein Kirtan, den Bhaktivinoda Thakur singt. Und wir können uns ihn vorstellen, wie er wandert, während er durch die Welten geht, durch Vrindavan geht. Mal ist er am Kusum Sarova, mal am Radhakund, mal an Girirajas Spitze, mal ist er im Kamyavan, dann ist er wieder in Varshana, dann ist er am Vrishabhanukund und so weiter und singt die ganze Zeit. Das ist so, wie die Devotees, die sich hingegeben haben, Krishna verehren. Wir haben ja auch den Text gelesen, dass man im Heiligen Dharma sich aufhalten sollte, die Heiligen Namen singt und Glücklichkeit im Herzen verspüren sollte. Also es geht hier um die Ausrichtung auf Krishna. Die ganz sogar große Ausrichtung auf Krishna. Und wir haben noch zwei kurze Anleitungen. Ja, Das waren jetzt positive Injunktionen. Jetzt heißt es, was man aufgeben sollte. Man sollte ungünstige Aktivitäten aufgeben, die einen nicht zu Krishna bringen. Wie zum Beispiel ungünstige Aktivitäten aufgeben, bitte. Die einen nicht zu Krishna bringen. Das sind so, da fängt es denn an, sehr spezifisch zu werden, die Unterweisung. Ich sage es jetzt nur mal der Vollständigkeit halber, weil manche von euch die Literatur sehr aufmerksam lehnen. Da gibt man vedische Rituale auf, Nyasas auf, das Befolgen von Dingen, die man auf einer unteren Stufe macht. Aber ich will da nicht so ins Detail jetzt gehen, weil wir am Ende eines Seminars sind. Und sollte man im Vrindavan, das ist das nächste, siebtens bitte, sinnvolle Aktivitäten aufgeben. Ganz wichtig. Mein spiritueller Meister hat mal gesagt, fällt euch auf, dass es so viele Hunde und Affen gibt in Vrindavan? Und wir haben gesagt, ja, das ist wirklich ganz schön viel. Es gab mal eine Aktion, Vrindavan von Affen zu reinigen, also weil es so viele waren. Und dann sind so Leute gekommen, die waren Affenfänger, die haben die Affen in so Käfige eingefangen und aus Vrindavan rausgefahren, hunderte von Kilometern woanders hin. Die sind alle zurückgekommen. Irgendwie. Man erkannte sie wieder am Popo und also an Schlitzohren und so auffälligen Merkmalen. Weil das sind, was das sind, ist, das sind gefallene Devotees. Prabhupada sagte hier Folgendes. Jemand, der sündiges Leben in Vrindavan ausführt, erinnert euch daran, muss im nächsten Leben zur Katzen und Hunden werden. Ihr könnt ja sehen, es gibt so viele Hunde und Schweine hier. Aber dennoch ist Vrindavan Dham so machtvoll, dass im nächsten, das heißt darauffolgenden Leben, dieser Mensch Befreiung erlangt vom materiellen Dasein, selbst wenn er jetzt noch einmal ein Hund und ein Schwein geworden ist. Also folgendes Szenario, verhält sich falsch und tut sinnvolle Aktivitäten ausüben, dann wird er in Vrindavan, nicht irgendwo sonst, dann wird er im nächsten Leben in dieser Form, Lebensform Geburt nehmen, also Hund, Katze oder Schuh. Ich will das jetzt nicht so, es hört sich immer so hart an, so, ja, so ein Schweinchen, nicht? Aber im darauffolgenden Leben geht er zurück zu Krishna. So segensreich ist Vrindavan. Ich weiß nicht, ob jeder von euch sagen könnte, in zwei Leben geht er zurück zu Krishna. Deswegen sind die Vrindavan-Affen was Besonderes für uns. Die haben schon das Ticket in der Hand sozusagen. Und es ist nur noch die Frage der Zeit, wenn sie in das Flugzeug einsteigen. Raghunath Goswami spricht über dieses sinnvolle Leben. Er sagt, mein lieber Geist, in diesem materiellen Leben wirst du angegriffen von Lust, die zu dir kommt mit ihren Banditen. Diese ganze Horde lauert unschuldigen Pilgern auf und wirkt sie mit starken Seilen in Form von Leid, Schmerzen und einfach nichtigen Bemühungen. Die Lösung ist, du musst ganz laut und mitleidserregend zu den ungetrübten Devotees von Krishna rufen und ihre Barmherzigkeit erflehen. So wirst du aus diesem Dilemma erlöst werden. Nicht? Also, das ist so, wie wenn man reist, man ist als Pilger auf der Reise und plötzlich kommt Lust und Neid und Gier und Zorn aus dem Dickicht herausgebrochen, halten einen an und fesseln ein, sodass man Schmerzen leidet und dass man sich dann verstrickt mit einfach unnötigen Bemühungen, also diesen futile endeavors, sind Sachen, kennt ihr das manchmal, dass man im Leben so aufwacht, oh, was mache ich denn da, ist das so wichtig? Kennt ihr das, dass man so diese nichtigen Tätigkeiten ausübt? Das ist ein Ergebnis davon, dass man gebunden ist noch mit materiellen Anhaftungen. Was ist die Lösung? Du musst einfach Zuflucht suchen bei den Devotees und um ihre Barmherzigkeit bringen. Und der nächste Punkt ist, dazu gehören dann noch andere Dinge, gebt das unnötige Geschwätz auf, besonders über die Fehler, sogenannten Fehler von anderen. Der siebte Punkt ist, in Vrindavan zu leben bedeutet, mit Radha und Krishna zusammenzuleben. Da muss man sich Gedanken machen. Ich lebe jetzt im Hause meines Herrn. Ich besuche ihn im Dham und bin jetzt bei ihm zu Hause angekommen. Es ist wirklich so, als wenn ich zu irgendeinem von euch, zu Madhumati und Ramananda und Shuka Muni nach Hause kommen, dann lebe ich in ihrem Haus und dann muss ich mich darauf einrichten. Also zum Beispiel, ja, bestimmte Regeln einhalten, mich dort aufhalten, wo es für mich vorgesehen ist, nicht zu sehr überzugreifen in ihre Privatsphäre und ein guter Gast sein, höflich und dankbar sein und ja, was einfach ganz natürlich zum zivilen Verhalten gehört. So, wenn du dir im Vrindavan einfach immer wieder im Kopf in Vrindavan zu leben, ich glaube, wir müssen noch einen anderen Zettel mobilisieren. Geht es noch, Maditani? Ja. Das ist siebtens, in Vrindavan zu leben bedeutet, mit Radha und Krishna zusammenzuleben. Darüber schreibt Raghunath Goswami, wie man sich denn verhält, wie man, das heißt, er sagt dann, wie man sollte mit respektvoll zu Radha und Krishnas Gefährten sein und auch zu den Orten, wo sie sich aufhalten, Govardhan und Radhakund. Ich merke das immer, wenn ich an diesen heiligen Orten bin, dann will ich gar nichts wegschmeißen auf den Boden, weil ich finde, es ist genauso, als wenn ich bei Ramananda und Madhumati bin und ich schmeiße einfach mein ausgeschnupftes Taschentuch zack auf den Boden. Das tut man einfach nicht. Ist es nicht so? So kann man an den heiligen Orten, sollte man einfach sich immer bewusst werden, ich lebe jetzt bei Radha und Krishna. Ich muss mich Radha und Krishnas Dienern richtig verhalten, gegenüber verhalten, den Orten, an denen sie sich aufhalten. Und der letzte Punkt ist, ich weiß nicht, wie du das aufschreiben kannst, Manditangi, letztendlich, wenn man im Braj ist, sollte man Zuflucht suchen bei Swarup Damodar, Rupa und Sanatan und allen anderen Gefährten und Shri Radha verehren als die größte Geliebte von Krishna. Also ich würde sagen, Zuflucht bei Krishnas Gefährten in dieser Welt, Rupa und Sanatan, und in der anderen Welt, Rupa Manjari und Lavanga Manjari. Also die Sache ist, hier wird es sehr spezifisch und das wäre wirklich, ich müsste euch jetzt ein anderes Seminar geben über spontane hingebungsvollen Dienst. Und das ist ein Bereich, der sich nicht so leicht vermitteln lässt zu diesem Zeitpunkt. Und man sollte Radha verehren. Radharani, also ganz und gar Radharani verehren. Was hast du geschrieben?
Fluch beim
bei Krishnas Gefährten. Da mache ich mal schneller, aber ich will das Buch euch einfach nur vorstellen und dann ausschließlich Radha verehren. Jai Sri Radhe. Das ist so ist der Progress, der Fortschritt. Ich würde euch sagen, ihr kriegt diese Guidelines höchstwahrscheinlich in dem Amritavani Newsletter. Das war jetzt eine Zusammenfassung von Mana Shiksha. Sehr nektarhaftes Werk. Also, ich würde sagen, wenn du vielleicht unterstreichst, man lebt mit Radha und Krishna zusammen. In dem Agi ist schon fast alles drin. Da kann man von ausgehen. Das hatte Prabhupada ja auch gesagt. In Vrindavan zu sein, bedeutet mit Radha und Krishna zu leben. Krishna zu leben. Ja. Ich wollte euch jetzt... Ich habe jetzt mein... Doch, ich habe es... Das war das Mana Shiksha. Ich würde sagen, dass wir jetzt ganz kurz eine Reflexionsrunde einlegen. Bitte wendet euch jetzt an den Nachbarn, den ihr habt, oder die Nachbarin. Oder ihr könnt auch in einer Gruppe mit 3 Devotees arbeiten, gar kein Problem. Und ich würde sagen, fragen, was hast du aus diesem Seminar oder aus diesem Retreat mitgenommen für eine Inspiration, die du in deinem Leben ausüben kannst? Super, Manditagi. Habt ihr so vertrauliche Themen? Ja, so. Genau. Entschuldigt, ich hab's ein bisschen schnell gesagt. Also, es geht darum, zu fragen am Ende, dass ihr, also nicht zu fragen, euch zu inspirieren, kurz nochmal so zu reflektieren, was für euch da war an diesem Seminar und was ihr vielleicht praktisch in eurem Leben anwenden könntet. Vielleicht zum Beispiel, mancher sagt, ja, wenn ich morgens aufstehe, dann tue ich mich erstmal mit Google Map informieren, wo liegt Vrindavan. Und dann mache ich meine Ehrerbietung. Es ist interessant, das tut man auch im Islam, oder? In die Richtung nach Mekka. Ne? Wir tun uns, also das sind, wisst ihr, das sind archetypische spirituelle Prozesse. Das ist nicht, dass nur die Vaishnavas darauf gekommen sind. Das hat Kraft. Das macht man seit Tausenden von Jahren überall. Ne? Also, was kann man mitnehmen?
Thank you.
Haribo. Also wirklich, eure Teilnahme ist wirklich sehr schön. Also das finde ich sehr, sehr, sehr gut, dass ihr so in das Thema eintaucht. Also ich merke immer, wenn ich hier meine Pausenklingel klingeln lasse, dass ihr also kaum zu stoppen seid, was gut ist. Ich möchte noch für die letzten 20 Minuten oder so zwei Dinge sagen. Also, bis wir dann zur Schlussansage kommen, darf ich ganz kurz mal fragen, wir haben diese 5 Punkte, die man machen kann. Gut, gut. Auf diesen Retreats kriegen wir immer wieder das Feedback, dass die Teilnehmer, die sich an die, ja, die das auch praktizieren und die Inspiration, die sie erhalten haben, auch umsetzen, tatsächlich manchmal lebensverändernde Entscheidungen treffen können, die sie bevollmächtigen und die dann also gerne wiederkommen, um das zu stärken, was sie in anderen Retreats gelernt hatte. Ich fand es sehr schön, als am Anfang einer der Teilnehmer mit uns geteilt hatte, was geschah, als er tatsächlich diesen einfachen Hinweis vom letzten Retreat aufnahm, nämlich regelmäßig im Bhagavatam zu lesen. Nicht? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich glaube, Madan Mohan war es, der uns geteilt hat, wie er so auf seine gentlemanly schweizerische Art, was bei ihm geschehen ist, als er diese Dinge ausübte. Wir haben im Schloss, im Dharma-Schloss auch jemanden, einem Mataji, regelmäßig angefangen hat, das Bhagavatam zu lesen und nicht nur alleine das macht, sondern über Skype mit ihrer Retreat-Partnerin, die in München wohnt, das also Austausch und die haben sich also gefunden auf einem Retreat. Beide sind verheiratet, wo sie wohnen, aber die tauschen das weiterhin aus und haben unglaublich was entdeckt. Ich glaube, was wir aus diesen und ganz, ganz vielen anderen Lebensbeispielen so ersehen können, ist etwas, was mir immer so wichtig ist zu vermitteln. Und das ist die Tatsache, dass wir unser Leben doch zu einem ganz großen Stück in unseren Händen haben. Dass wir, also wenn wir sehen, dass wir einen Kurs verfolgen, der nicht so ergiebig ist und spirituell nicht so viel Tiefgang hat, es ist für uns möglich, Veränderungen zu machen. Was ich so ein bisschen gesehen habe in meiner Zeit mit der Hare Krishna Bewegung, ist, dass viele Menschen einerseits schon den Nutzen der Gemeinschaft mit Devotees richtig nutzen, aber an einem Punkt so ein bisschen auf einer Banane ausrutschen. Nämlich dort, wo sie glauben, dass einfach, wenn ich Mitglied bin einer Bewegung oder einer Religion, dass dann automatisch für mich gesorgt wird und ich wie also auf einer auf einem Rollband sozusagen auf Punkt A einsteige und nur da drauf mitrolle mit allen anderen und dann werde ich im Flug, an dem entsprechenden Flugsteig sozusagen abgeliefert von dem Rollband. Nicht? Also nein, es ist schon sehr wichtig, dass man in seinem spirituellen Leben erkennt, ich kann etwas verändern und B, ich kann durch regelmäßige Praxis tatsächlich eine ganz andere Ebene erlangen. Eigentlich gehören die beiden Punkte zusammen. Ich kann etwas verändern durch regelmäßige Praxis. Sehr wichtig, dass man das wahrnimmt. Es gibt eine bestimmte Weltanschauung, man nennt das Fatalismus, nach der dann alles vorherbestimmt ist, nach dieser Weltanschauung, und man eben nicht sein Leben in den Händen hat, sondern das Leben einfach nur abgrast sozusagen, die Ereignisse, die da sind, einfach nur so durchlebt. Ein gutes Beispiel, was ich in Kroatien erzählt habe, dafür, dass Veränderung möglich ist, ist das Beispiel von jemandem, den viele von euch kennen, His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj. Er wurde im Jahre 1950 als John Favors in einer afroamerikanischen Familie in den Slums von Cleveland geboren. Die Umstände in diesen Slums waren wirklich entsetzlich, kann man nur sagen. Die schwarze Bevölkerung wurde damals noch so unglaublich niedergehalten, dass es zu den Revolutionen führte, die von Martin Luther King angeleitet wurde, der sich an die amerikanische Öffentlichkeit wandte und sagte: Ich hatte einen Traum. In meinem Traum waren alle Kinder Gottes gleichgestellt, die Schwarzen wie die Weißen. Eine ganz berühmte Ansprache, I had a dream, könnt ihr googeln und runterladen unter diesem Sachen. Nicht? Und die, da bestand ein Grund, die mussten Märsche machen und alles, um den Schwarzen gleiche Lebensumstände zu geben. Aber das war zur Zeit von John Favors noch nicht durchgesetzt. Sein Vater starb schnell und im Ghetto herrschten oder im Slum herrschten eine Gesetzlosigkeit, wie man sich das kaum vorstellen konnte. Jedenfalls musste der kleine John immer eine geladene Pistole bei sich halten. Stellt euch vor, als Kind, stellt euch mal vor, eure Kinder mit einer geladenen Pistole, um nicht in Unheil zu geraten. Ne? So war das da. Er wurde mit einem Sprachdefekt geboren, das heißt, es brauchte ihm manchmal Minuten, um ein Wort rauszubringen. So, ne? Sprachdefekt. Was sehr interessant war, ist, dass er schon als Kind spirituelle Regung hatte und sehr gerne in der Bibel las und so begeistert wurde, dass er zu seinen kleinen Freunden sprach aus der Bibel und dabei das Stottern völlig verlor. Also er redete normal. Aber sonst war es also wirklich eine große Mühe für ihn, sich auszudrücken. Nun, es kam einmal ein Mädchen, so vielleicht 19 Jahre alt, in dieses Ghetto und sah den kleinen John und sagte, der hat Potenzial und setzte sich dann persönlich dafür ein, dass er in einer Privatschule Unterricht bekam. Das war nämlich, was die Schwarzen der damaligen Zeit nicht bekamen. Sie wurden, damit man sich niederhalten konnte, nicht in eine Bildung gesteckt. Die lernten nichts, so deutsch gesagt. So, er ging dann in der Privatschule und hat sich da unglaublich eingefunden und ein großes Interesse an den Themen gezeigt und hat mit Glanz und Glorie abgeschlossen. Und dann inzwischen hatte sich Martin Luther King an manchen Stellen durchsetzen können. Und es wurde plötzlich schick, wenn man Schwarze aufnahm, also talentierte Schwarze aufnahm. Und so haben sich die großen Universitäten dann bemüht, um wenigstens einen schwarzen Studenten, damit sie so ein bisschen mit der Zeitströmung mitgingen und schick aussahen und liberal und tolerant. So kam es dann dazu, dass der John, ich nenne ihn mal jetzt so lange mit dem Namen, bis er sich verändert hat, der John in der Princeton Universität aufgenommen wurde. Eine sehr angesehene Universität und dort bald Studentensprecher wurde und einige Initiativen aufnahm. Die UNICEF wurde auf ihn aufmerksam und machte ihn zum Ehrenmitglied. Aber selbst auf der Princeton-Universität brauchte er einen persönlichen und bewaffneten Bodyguard, weil noch immer der Rassenhass so stark war, nicht, dass er beschützt werden musste. Er traf dann Srila Prabhupada und sah, dass Prabhupada Antwort auf seine Fragen hatte, bis er zu einer unglaublichen Lebenskrise kam. Er war ja das einzige afroamerikanische Mitglied der Bewegung und auch in der Bewegung von der Devotees gab es eben noch intolerante Menschen. Es gab also Leute, die noch nicht vollkommen waren, sondern auf dem Weg der Vollkommenheit. Und da gab es dann einen Vorfall, in dem der John also klare Anzeichen von Rassismus sah. Er wurde nämlich diskriminiert, nur weil er ein Schwarzer war und daran gehindert, einen Service zu machen. Nur auf dieser Grundlage. Er war so getroffen, er dachte, jetzt hätte er es endlich gefunden und jetzt noch sowas und war also doppelt schockiert und ging zu Prabhupada, um sich von ihm zu verabschieden. Er hat gesagt, es tut mir leid, aber auch in deiner Bewegung sehe ich Rassismus. Prabhupada antwortete ihm sehr kurz. Und diese Antwort hat sein Leben verändert. Die Leute, die rassistisch sind, sind Nonsens und du bist auch Nonsens, wenn du das ernst nimmst. Und darauf deine Entscheidung darauf baust. Das war also eine harte Dosis. Er merkte plötzlich, dass neben dem sich einsetzen für rassistische Gleichheit, sagt man das, oder ist das nicht? Die Gleichheit, dass es noch etwas Höheres gab, nämlich die spirituelle Gleichheit. Und dass man von dieser Position auch denen verzeihen kann, die noch in der Unwissenheit sind. Und er hat gesagt, hier ist mein spiritueller Meister, hier lerne ich. Und ist dann ein Devotee geworden und eingeweiht worden als Ghanasyam Prabhu. Und ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben. Er traf während seines Lebens, zu Lebzeiten, ganz prominente Mitglieder der Gesellschaft, zum Beispiel Nelson Mandela und den Präsident von Zambia. Er schrieb 17 Bücher, wurde häufig interviewt und führte Community Development Projects in den Staaten und anderen Ländern ein, hat dann ein Institut gegründet, das hat er genannt The Institute for Applied Spiritual Technology und wurde dann 1990 gekrönt als Häuptling in Nigeria. Gibt Bilder von dieser Krönung, also es sieht total fotogen aus, er hatte einen Zylinderhut an und darauf Federn, also ganz kreativ und schmuckreich, total schmuckreich, würde ich sagen, und bekam dann im Jahre 2016 vom Council District of Columbia eine Anerkennung, die lautete: His Holiness Bhakti Tirtha Swami Krishnapad wird geehrt für seinen Einsatz zu einer sozialen Veränderung, die die Menschenrechte in entscheidender Weise im Distrikt von Kolumbien beeinflusst hat. Man kann sagen, John Favers ist einen langen Weg in seinem Leben gegangen. Und zwar aufgrund der Einsicht, Veränderung ist möglich. Ich glaube, wir sind in dem Augenblick schon in einem Sarg zugeschraubt, wenn wir uns sagen, wir können uns nicht verändern mehr. Diese Niederlage, wohin die anderen? Denn das sollte niemals passieren in deinem Leben, dass man sagt, ich kann keine Veränderung machen. Ich muss die gegebenen Umstände einfach als gegeben akzeptieren. Es gibt natürlich bestimmte Dinge wie die Form der Nase, aber das kann man wohl auch verändern. Also ihr wisst, was ich meinte, bestimmte gegebene Sachen. Aber man kann auch innerhalb zum Beispiel einer schlimmen Krankheit, innerhalb größter Verluste, immer noch sein Leben in die Hand nehmen und weitergehen. Es ist ganz, ganz wichtig. Und unsere Retreats und unsere Seminare beruhen auf dieser Sache. Wir möchten gerne den Devotees Handwerkzeuge anbieten und ihnen helfen, dass sie Einsichten machen, die sie dann beflügeln, um Veränderungen in ihrem Leben einzulenken. Um Veränderungen einzurichten, sind zwei Dinge nötig. Man darf nicht mehr ganz und gar dem alten Programm folgen, nämlich da nicht, wo es schadhaft ist. Und man muss ein neues Programm oder neue Dinge aufnehmen. Ich möchte euch etwas sagen zum Nichtbefolgen des alten Programms. Also nicht mehr ein Opfer seiner Angewohnheiten zu sein. In Hamburg, so habe ich jetzt gehört, sind vielfach jetzt Vorfälle bekannt geworden, wo Menschen mit ihren Autos in das Wasser der Elbe gefahren sind. Die kommen zum Hafen, nicht, und fahren dann einfach weiter, bis sie dann den Kai runterfahren und platsch in tiefes Wasser fallen mit ihren Autos. Sind schon einige gestorben, aber die meisten haben sich durch die Türen retten können. Und man ist ihm nachgegangen. Warum fahren die Deutschen mit ihren Autos den Kai herunter und landen im tiefen Wasser und ertrinken fast? Was ist da los? Und eine sorgfältige Untersuchung hat ergeben, dass sie am alten Programm folgen, nämlich dem Navigationssystem. Sie sind ja mit ihrem, sagt man bei euch auch, Navi, und dann zwitschert dann Rosi, also die Ansagerin im Navi, ganz hoffnungsvoll, geradeaus. Und die sitzen dann da im Auto und der Fahrer sagt zu seiner Frau, also geradeaus, ich kann doch nicht geradeaus fahren, das geht den Kai herunter, da ist das Wasser. Folge dem Navi. Nein, aber es geht doch geradeaus. Wir müssen uns jetzt bald entscheiden. Da siehst du, auf dem Navi geht es so und sie sagt geradeaus. Und im Patsch sind sie im Wasser. Du schüttelst unglaublich mit dem Kopf. Das ist in der Zeitung dokumentiert. Das ist ein Problem. Zu sehres Autoritätsfolgen. Entgegen des eigenen Gewissens und des eigenen Stimmen. Wir hatten das auch. Wir waren jetzt, Sharanga und ich waren mit jemandem aus Venezuela unterwegs und wir mussten zum Flughafen in Madrid und das Navi sagte geradeaus und die Schilder, die Richtungsschilder sagten rechts, noch 8 Minuten bis zum Terminal 4 sind wir, Terminal 4, glaube ich. Und der Fahrer aus Venezuela sagte, was soll ich machen? Also sagt die, also vielleicht ist das so ein, schicken die dich auf dem Umweg, ich würde jetzt auch dem Navigationssystem folgen, in diesem Fall, die wissen das einfach, diese Systeme sind so eingerichtet, dass die haben das genau im Blicke, nicht? Und wir sind dann reingefahren und beide hatten wir so ein mulmiges Gefühl, eigentlich sollten wir unserer eigenen Intelligenz folgen. Und wir fuhren immer weiter nach Madrid rein. Plötzlich wurde alles schöne Parkanlagen wurden sichtbar. Aber es sah nicht aus wie ein am Stadtrand gebauter Flughafen. Wir waren mittendrin. Ich gesagt, also jetzt, was machen wir jetzt? Tja, so sagte der aus Venezuela. In meinem Land gibt es noch keine solche Navis. Ja, ich weiß nicht, nee, das sagte er nicht. Er sagte, ich fahre jetzt einfach mal so. Und wir fuhren los und fuhren dann rum. Also es war richtig ein Umweg von 20 Minuten oder also richtig entscheidend. Wir waren richtig falsch gefahren. Und wir haben dann gefragt, wo geht es zum Flughafen? Ja, also rechts und links und so weiter. Und an irgendeiner Stelle schaltete sich das Navigationssystem dann wieder ein und meldete sich zu Wort. Und der aus Venezuela, der unser Fahrer, es war ein Doktor, der irgendwie so Röntgendoktor, den sah ich die Hand und er wollte gerade das Navigationssystem killen. Da habe ich gesagt, nee, das ist, man kann es ja abstellen jetzt. Wir haben ihm einfach nicht mehr gefolgt, dem alten Programm, weil es hat uns einfach in die Irre geführt. Und dann sagt es auch an einer Stelle, weiß ich noch, den konnte man es nicht ganz aufstellen, weil irgendwas... Was im Ego da auf dem Navi-System, also irgendwas war da. Und so, und da haben wir einfach, habe ich noch gehört, wie das schon wieder falsch entgegen der richtigen Richtung rum erzählte, das Navigationssystem. Ihr lacht so, aber jeder von euch hat so ein System innen drin. Das sind Gewohnheiten, denen wir folgen, die uns nicht nützen, die uns nicht dahin bringen, wo wir hingehören. Wir sabotieren uns oft sehr stark. Kennt ihr diese Sabotierprogramme? Ne? Also da muss man sagen, nee, ich folge dem jetzt nicht mehr, den alten Gewohnheiten. Und das geht nur, zuhören bitte, das geht nur, wenn ihr nur ein neues Programm reinnimmt. Alte raus, aber dann nicht kein Programm haben, dann muss man ein neues reintun, nicht? Und eine neue Angewohnheit bringen. Ich hatte ein Gedicht für euch vorbereitet. Ist Bano Nandini, kannst du, das ist das Kleine auf dem Zettel, das muss auf dem Tisch liegen, du weißt schon, gut, ich darf, das ist gut, weil ich wollte das euch nicht sagen, soll eine Überraschung sein. Es ist sehr wichtig, eine neue Gewohnheit anzunehmen und die zu praktizieren. Und hierbei gilt die Regel, nehmt euch nicht zu viel vor. Nehmt euch etwas, was leicht zu machen ist, wie letztes Mal ein Vers am Tag. Nicht? Das schafft jeder. Selbst wenn du noch zwischendurch von der super Kommunikationscomputerfirma einen Auftrag kriegst, das geht. Einmal kam ein Schüler, so geht das Gedicht, zu seinem Meister und fragte, wie kann man sich in einen Schmetterling wandeln? Meister, du musst so begierig sein zu fliegen, dass du bereit bist, dein altes Leben aufzugeben und aufzuhören, eine Raupe zu sein. Dann kannst du fliegen. Ich glaube, bei jedem von uns ist das Gleiche angelegt. Wenn man sich einfach vornimmt, nicht mehr den bestimmten alten Gewohnheiten zu folgen und sich einfach sehnt, ein spirituelles Leben in aller Ernsthaftigkeit auszuüben und sich dann auch ganz konkrete, und da werden wir gleich ein paar Tipps geben zum Abschluss, ganz konkrete Dinge vornimmt, dann wird man zu einem Schmetterling werden und aufhören, die Raupe zu sein. Nicht? Man kann ein neues Leben beginnen, mit anderen Worten. Ja. Ich möchte gerne euch etwas anzeichnen. Haben wir noch einen? Ja. Kannst du mir mal helfen? Das bist du. Das ist dein feinstofflicher Körper, Geist, Intelligenz. Und das ist dein grobstofflicher Körper. So, eine alte Gewohnheit ist etwas, was wie so ein Pfeil nach außen, aus unserem Denken geht. Diese Habits oder alten Gewohnheiten sind in unserem Denken. Das sind Denkgewohnheiten. Das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Und so weiter. Also die gehen aus dem Geist hervor und tun auch den Körper dann beeinflussen, aber man macht bestimmte Tätigkeiten. Was du unbedingt tun musst, ist, wenn du neue Gewohnheiten benutzen willst, du musst dich mit der Seele verbinden, nicht mehr mit deinem Geist, wo das alte Programm drin ist, und dich entscheiden für eine neue Praxis, eine neue Gewohnheit. Dann kannst du dein Leben ganz einfach verändern. Sehr wichtig, dass du, versteht ihr, im Geist, im Denken ist immer das Gleiche. Keiner wird sich verändern, wenn er einfach weiterhin auf der mentalen Ebene bleibt. Du musst ein bisschen tiefer gehen und dich verankern auf der spirituellen Ebene. Du bist eine Seele, ein Teil Gottes. Du bist ein Kind der Ewigkeit. Nicht begrenzt, wie wir meditiert haben. Und du musst dort eine neue spirituelle Gewohnheit verankern und tun. Das geht ganz einfach, das geht ganz magisch. Drei Regeln dafür. Wer Notizen macht, jetzt ein guter Zeichen. Nicht zu viele neue Dinge wählen. Ganz wichtig. Nicht zu viele auf einmal. Am besten sich konzentrieren auf nur ein Ziel, was du mitnimmst aus dem Retreat. Zweite Regel. Beachte dich oder beobachte dich. Sieh, was du bereits tust in deinem Leben, was dich deinem Ziel näher bringt. Es ist ja nicht so, dass ihr unbeschriebene Blätter seid. Ihr seid alles spirituell sehr, sehr respektvoll, also respekterweckende Persönlichkeiten. Sieh mal, was ist gut davon? Da sind ganz viele super Sachen, die du bereits machst. Und schau, beobachte dich ein bisschen. Was ist gut für dich? Was tut dir gut? Was ist vielleicht nicht so gut, was dich deinem Ziel entgegenbringt? Sei ein bisschen mehr bewusst über dich. Und das Dritte, bring immer wieder deine Aufmerksamkeit auf dein Ziel zurück. Und da hilft es so sehr, ein Ort wie Vrindavan zu haben. Nicht, das, mein Ziel ist Vrindavan. Ist es nicht so, Vrindavan Chanta? Du warst schon oft in Vrindavan. Wenn man an Vrindavan denkt, dann wird einem sofort klar, was wichtig ist. Das ist ein Orientierungspunkt. Diese Aufmerksamkeit auf sein Lebensziel ist sehr wichtig. Und deswegen betonen wir hier in diesem Seminar unglaublich Dharmvasa. Nicht? Wir haben ein biologisches Programm in uns und das ist vermeide Stress. Das ist ein gutes Programm. Vermeide Stress oder Anstrengung im Leben. Wenn man sich zu sehr anstrengt, dann setzt dieses Programm ein. Deswegen musst du unbedingt, um eine Veränderung zu machen, du darfst nicht zu viele Aktivitäten aufnehmen, du musst dich selber beobachten und deine Aufmerksamkeit dem Ziel entgegenführen. Das ist ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel, dieses folgende Problem in meinem Leben, was ihr vielleicht auch kennt. Wenn ich unterwegs bin, mache ich so viele Sachen und komme so wenig dazu, das zu tun, was meistens Spaziergang mal zu machen oder mehr als mein Minimum an spiritueller Praxis zu tun, ein erquickendes Buch zu lesen, wie dies ich bin also an so einem super Buch gerade, Nava Vrindavan Mahimamrita heißt das ist von Shivaram Maharaj veröffentlicht in ganz tolle Beschreibung von Vrindavan. Aber ich komme dazu und ich habe ungefähr 5 verschiedene Bücher in meinem Reisecase und alle rufen nach mir, wann liest du mich denn endlich? Ja, irgendwann mal. Und wenn ich dann zurückkomme, dann denke ich, okay, jetzt tue ich alles. Jetzt lese ich alle 5 Bücher, am besten gleichzeitig. wenn ich also zum Gaura-Bhavan komme, wo ich wohne, dann mache ich Sport wieder, also rudere, dass mein Körper nicht total vernachlässigt wird und auseinanderfällt. Dann, was mache ich noch? Dann treffe ich mich mit interessanten Devotees und dann schreibe ich den vedischen Weg zusammen. Und ich setze mich hin, will das alles machen und mache gar nichts und tue am Ende am Tag gerade noch froh sein, wenn ich ein bisschen in einem spirituellen Buch rumschmökere, wie diesem Navavrindavan Mahimamrita. Weil ich habe das biologische Programm drin, Anstrengungen zu vermeiden, weil sonst brennt man ja aus. Nicht? Das ist wie bei diesen, kennt ihr das, bei diesen Wasserkochern? Das kocht zu einem bestimmten Punkt und es schaltet sich das selber aus. Wenn das sich nicht ausschalten würde und einfach weiter kochen würde, dann würde das ganze Wasser verdunsten irgendwann mal und die Glühstäbe würden durchglühen. Also das muss sich, das ist ein Ausschaltprogramm. Das haben wir auch, so ein Ausschaltprogramm in uns. Klingt das aus. Und deswegen, wenn ihr euch zu viel vornimmt, macht ihr gar nichts. Ist, glaube ich, klar. Ne? Brauche ich nicht weiter zu erzählen. Ich möchte euch jetzt einige Vorschläge zum Abschluss auf den Weg geben, was ihr tun könntet. Ich möchte euch zunächst einmal ein paar Vorpunkte bringen und dann ein paar Hauptpunkte. Meine Vorpunkte ist, hängt euch Bilder von Vrindavan auf und Bilder von Krishna im Zimmer. Das hilft einem. Man kommt zurück in seinen Lebensraum und sieht tolle Bilder. Vielleicht, jetzt gibt es so tolle Möglichkeiten, man kann Fotografien so ein bisschen zu einem Bild aufblasen lassen, zu wenig Lakshmi. Nicht? Und es wird dann, und das erinnert einen. Zweiter Vorschlag, lest es über Krishna in Vrindavan regelmäßig aus dem Bhagavatam, 10. Kanto zum Beispiel. Dritter Punkt, betet. Das kam sehr überzeugend von der Übersetzerin. Pray, ne? Das hat Bhagavati begeistert. Es gibt tolle Gebete, die man beten kann, die euch Bhagavati mitgeben kann und andere, wo man wirklich darum betet, Zuflucht zu finden. Und etwas, was ich jetzt als Neuestes aufgenommen habe, also ich kann das braucht ihr auch nicht zu machen, wenn ihr nicht so experimentierfreudig seid, bringt Ehrbietung in Richtung Vrindavan da. Das bringt einen so Vrindavan in den Geist, wenn man plötzlich am Boden ist. Warum bin ich denn jetzt am Boden, sagt der Körper und der Geist. Was ist das für eine ungewöhnliche Lebenssituation? Und dann, oh ja, wegen Vrindavan, zack, dann geht das rein. So, jetzt kommen die Vorschläge, die ich euch, das könnt ihr aufnehmen, wenn ihr so möchtet, aber als Zusatzprogramm. Aber hier haben wir wirklich lange nachgedacht und in den Schriften. Kann man es sehen? Mit dem Auge der Liebe, glaube ich nur, oder? Nur kann man sehen. Vielleicht mit Lippenstift nachziehen. Es tut mir leid, ich muss immer diese unmöglichen norddeutschen Scherze machen. Wenn man aufwacht, das ist in Englisch. Wenn man aufwacht, Hare Krishna und Radhe Radhe rufen, gleich als erstes, dass gleich der Tamaschleier reißt. Nicht, wenn man aufwacht, gleich rufen. Wenn du noch im Bett bist, mal Sharangatakur, aufrufen, Hare Krishna, Radhe Radhe. Es geht los. Das ist unglaublich powerful. Das ist das Erste, was aus dem Mund rauskommen sollte am Tag. Dann aus dem Bett heraus Und wir sind hier, ich bin total praktisch heute. Und Ehrbietung an seinen spirituellen Meister, an Srila Prabhupada, darbringen. Und dann, wenn man schon dabei ist, Ehrbietung in Richtung von Vraj darbringen. Of our obeisances in the direction of Vraj. Das ist eine Empfehlung. Dann gehst du in die hygienische Kabine, oder wie sagt man das bei euch, das Badezimmer, kommst erfrischt und enthusiastisch aus dem Badezimmer gestürmt und tust Tilak auf. Und wenn du das machst, gleichzeitig hast du noch ein kleines Gefäß mit Damenstab. Eine kleine Prise reicht. Oder man kann es hier auf das dritte Auge tun, also auf den hier hin. Dann think of yourself, denke darüber nach, dass du ein ewiges Teil und Teilchen von Radha und Krishna bist. Ich gehöre zu Radha und Krishna. Ich bin euer Eigentum. Dann bete zu Brajadam. Und dann tu irgendwas Praktisches für Vrindavan. Dann wird Braj und seine Atmosphäre automatisch in deinen Geist hineingehen. Irgendwas Praktisches. Du kannst auch bei dir zu Hause über Vrindavan sprechen, einen Vrindavan-Abend gestalten. Irgendwas Praktisches. Oder Krishnas Wunsch erfüllen, Krishna Karma erfüllen, in deiner Beziehung zu arbeiten. Also ganz was Praktisches. Ja, das sind Dinge, die ich euch so gerne mitgeben möchte aus dem Erfahrungsschatz und aus den Schriften. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich bin ein bisschen zu spät, aber nicht viel zu spät. Viertel nach eins. Ja. Ich bin hier verwirrt. Das mache ich, wenn sie rausgehen. Wenn die kommen. Bin ich ein bisschen aus meiner Bahn geworden. Ich weiß, wann ich das mache. Gut. Wir sind jetzt zu Ende und ich möchte ganz kurz bitten, zwei Devotees noch zu sprechen. Banu Nandini, die uns begleitet hat. Du hast noch etwas. Und zum Abschluss unseren Ananda Chaitanya. Und danach werde ich euch ein Paket mit Juwelen übergeben, jedem von euch. Es ist eigentlich unbezahlbar, aber ich habe da was vorbereitet. Shyamananda schaut schon, hat schon eine Idee, oder? Gut, also erstmal ganz herzlichen Dank für euren Enthusiasmus und nächstes Mal machen wir es hundertprozentig nicht direkt nach Jamashtami und vielleicht noch am gleichen Tag starten wir. Mittags endet Prabhupadas Erscheinungstag und dann gleich abends geht's los, entering the retreat. Alle kommen ganz bleich. Nächstes Mal machen wir ein bisschen andere. Das hat sich diesmal so ergeben, leider wegen diesem vielfachen. Also da war noch ein Zeitfenster frei, zu Deutsch gesagt. Gut. Ja, danke und alles Gute. Und alle Kinder.